heute mit einem Beitrag über das Institutskolloquium vom Ludwig-Uhland-Institut mit der Frage Wiederkehr der Klasse, neue kulturwissenschaftliche Perspektiven auf soziale Ungleichheit. In der ersten Hälfte dieser Stunde werden Ausschnitte aus dem Institutskolloquium mit Christina Möller und Markus Rieger-Ladig gezeigt. In der zweiten halben Stunde wird ein anschließendes Interview mit Markus Rieger-Ladig über das Thema gezeigt. Die beiden debattierten im Rahmen des Institutskolloquiums über die Bedeutung der sozialen Klasse an Universitäten.
Ich darf den ersten Gast gleich vorstellen, das ist Christina Möller. Sie ist seit knapp 4 Jahren Vertretungsprofessorin für Soziologie an der FH Dortmund. Und ihre akademische Biografie ist durchaus ungewöhnlich, beziehungsweise die gesamte Bildungsbiografie, was mit dem Thema heute viel zu tun hat. Sie hat 13 Jahre nach ihrem Hauptschulabschluss und einer Beamtinnenlaufbahn bei der Deutschen Bundespost das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg abgelegt, dann Erziehungswissenschaften mit den Nebenfächern Soziologie und Psychologie studiert und mit einem Promotionsstipendium der Hans-Böckler-Stiftung dann 2014 promoviert.
Christina Möller stellt zunächst den sogenannten Bildungstrichter vor. Das ist ein Schaubild, das eben aufzeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit als Kind von AkademikerInnen ist, einen hohen Abschluss zu erlangen und wie hoch die Wahrscheinlichkeit von Nicht-AkademikerInnen ist. Der Trichter beginnt also mit Kindergarten und Grundschule und ist da noch ziemlich breit, weil die meisten Kinder eben Kindergarten und Grundschule besuchen, und verdünnt sich bei Nicht-Akademiker-Kindern nach oben hin immer mehr.
Nicht-Akademiker-Kinder kommen nur zu 21% bis zum Studium. Und am Ende wird von diesen 100 Nicht-Akademiker-Kindern maximal eine Person den Doktorgrad erwerben. Bei den Akademiker-Kindern sehen Sie schon den großen Unterschied, dass von denjenigen 74% bis zum Hochschulstudium kommen und 10 bis zum Doktorgrad. Das heißt auch gleichzeitig 10-mal so wahrscheinlich oder so häufig wie ein Kind, das eben nicht in einer akademischen Familie groß wird. Und akademisch meint hier, mindestens ein Elternteil hat einen Hochschulabschluss. Ja, die Verläufe sind sehr ungleich in Abhängigkeit eben der sozialen Herkunft.
Möller thematisiert auch ihren eigenen Zugang zum Thema und ihren Weg, diesen wissenschaftlich zu bearbeiten.
Ich würde dann erstmal darauf eingehen, kurz, wie ich darauf schaue. Klar, ich bin auch selber betroffen, in Anführungsstrichen. Und ich habe lange in der Hochschul- und Genderforschung gearbeitet und habe dann festgestellt, wenn es um Chancengleichheit in wissenschaftlichen Karrieren ging, ging es immer um das Geschlechterverhältnis. Es ging immer darum, Frauen mehr in Führungspositionen zu bringen. Und woran macht sich diese Ungleichheit fest? Da ich aber tatsächlich, wie gesagt, Hauptschülerin war und da eine ganz andere Perspektive nochmal und ganz andere Erfahrungen auch gemacht haben und dann Dinge beobachtet habe aufgrund meiner sozialen Herkunft, habe ich mir dann gedacht, ich schaue mal, wie sieht es denn eigentlich aus bei der wissenschaftlichen Karriere nach sozialer Herkunft, und siehe da, es gab eigentlich keine Daten, keine differenzierteren Daten. Und das war dann endlich mein Dissertationsprojekt, dass ich dachte, das muss man doch mal anpacken. Und dementsprechend habe ich 2010 eine Online-Erhebung durchgeführt an den Universitäten in Nordrhein-Westfalen. Ich habe alle Professorinnen angeschrieben und mit der Bitte um Teilnahme. Und es haben glücklicherweise 1340 teilgenommen. Es waren 26% und es war eine sehr solide Datenbasis. Und habe die unter anderem, also ich habe nach ihrer sozialen Herkunft gefragt, aber auch intersektional Perspektiven eingenommen, also mit Geschlecht korreliert und auch mit Migrationsaspekten. Im zweiten Schritt habe ich dann biografische Zugänge gewählt, über narrative Interviews mit Klassenübergängerinnen, die ProfessorInnen geworden sind, vornehmlich aus den Sozialerziehungs- und Rechtswissenschaftlern, und habe zum Teil auch diese Biografien analysiert, im Hinblick auf soziale Scham beispielsweise.
Auch zur sozialen Herkunft von ProfessorInnen hat Möller eine Studie mitgebracht. Diese teilt die untersuchten ProfessorInnen nicht einfach nach akademischen und nicht-akademischen Hintergründen ein, sondern schaut differenzierter nach sozialer Herkunft.
Dann habe ich natürlich ein paar Zahlen auch mitgebracht zur Professur. Das ist jetzt ein Querschnitt über alle Professorinnen und das ist noch ein bisschen ein geschöntes Ergebnis, weil es A, Nordrhein-Westfalen ist und beispielsweise nicht Baden-Württemberg oder Bayern. Ich gehe davon aus, dass es in Nordrhein-Westfalen teilweise noch ein bisschen sozial offener ist als in anderen Bundesländern, die ich gerade genannt habe. Und es sind alle Generationen, das heißt, hier sind auch ältere Generationen sind drin, die eben im Zuge der Bildungsexpansion von diesen Öffnungen des Bildungswesens profitiert haben. Es zeigt sich mittlerweile aber eine soziale Schließung. Das heißt, es werden immer weniger, die eben zur Professur kommen, die aus unteren Klassen stammen. Das ist hier erstmal in Anlehnung an ein soziales Herkunftsgruppenmodell, was ich gewählt habe. Das heißt, ich gucke jetzt eben nicht, sind es nur akademische Elternhäuser oder nicht akademische, sondern welchen Berufsstatus haben die Eltern? Und das ist ein Modell, mit dem ich eben gerechnet habe. Und Sie sehen, es sind rund 11% aus Arbeiterklassen oder ähnlich situierten Familien wie einfache Angestellte oder Beamte. Und auf der anderen Seite, nämlich über ein Drittel, sind aus sehr privilegierten Elternhäusern, akademische Führungskräfte, Beamte des höheren Dienstes. Ein Drittel stammen eben aus diesen, tatsächlich in der Erwerbsbevölkerung, muss man so sagen, sind Minderheiten in der Gesellschaft, während die Arbeiterklasse in diesem Zeitraum, weil wir gucken ja immer rückwärts auf die Elterngeneration, die waren da tatsächlich 50-60% der Erwerbsbevölkerung. Das heißt, die Unterrepräsentanz wird dadurch deutlicher, wenn man eben das in, noch historisch in diesen gesellschaftlichen Zusammenhang stellt.
Uni ist allerdings nicht gleich Uni. Von Fach zu Fach unterscheiden sich die sozialen Ungleichheiten. Das hängt auch mit der Prestigeträchtigkeit der einzelnen Fächer zusammen.
Eine Folie, die ich immer gerne zeige, weil das immer viele interessiert, sind die Fächergruppen. Ja, weil wir müssen immer genau schauen, wo gucken wir rein, welche Kontexte sind zu beachten, und Fächergruppen spielen eine große Rolle. Das sehen Sie an den Daten. Und Sie sehen, die juristischen und die humanmedizinischen Fächer liegen an der Spitze der sozialen Selektivität. Hier sind es rund 80% in juristischen Professionen, die eben eine sehr privilegierte Herkunft haben. Und auf den unteren Rängen sehen Sie unter anderem Erziehungswissenschaft, Soziale und Politikwissenschaften, Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften. Das heißt, hier sind deutlich mehr soziale Aufsteigerinnen.
Bildungsaufstieg wird dabei nicht immer einfacher. Nach Mölle ist das Gegenteil der Fall.
Man muss sagen, trotz der großen Bildungsexpansion seit den 60er, 70er Jahren und wirklich vielen neuen Zugängen zum Studium gibt es nach wie vor große Unterrepräsentanzen. Das habe ich ja mit der ersten Folie zu zeigen versucht, von nicht-akademischen Herkunftsgruppen an den Universitäten. Das betone ich, weil an den Fachhochschulen das doch ein bisschen anders aussieht und vor allen Dingen dort in prestigereicheren Disziplinen. Es gibt im Laufe der Geschichte, im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte soziale Differenzierungs- und Schließungsprozesse nach Hochschulen. Denken Sie an die Exzellenzstrategie, die jetzt auch politisch versucht, tatsächlich Hochburgen und Elite-Hochschulen zu etablieren in Deutschland. Und man weiß aus dem Ausland, dass damit einhergehend auch soziale Schließungsprozesse vonstatten gehen. Und auf der anderen Seite verweise ich eher wieder auf die Fachhochschulen, die doch noch deutlich sozial offener sind für untere Klassenmitglieder. Und es gibt, darauf habe ich schon hingewiesen, Schließungstendenzen tatsächlich in den höheren Statusetagen. Nämlich bei der Promotion ist es schon nachgewiesen worden, dass also immer weniger beispielsweise aus Arbeitergruppen auch tatsächlich zur Promotion schaffen oder auch auf die Professuren berufen werden. Das hat also natürlich immer einen längeren Vorlauf. Durch diese längeren Qualifizierungsphasen muss man immer rückwirkend schauen. Aber es gibt tatsächlich eindeutige Schließungstendenzen, die ganz auf ganz unterschiedlichen Erhebungen auch resultieren.
Wie funktionieren allerdings diese Ausschlüsse von Menschen aus ArbeiterInnenfamilien genau? In einer liberalen bzw. neoliberalen Sichtweise wird ja nicht zwischen Herkunft offiziell unterschieden. Um hier Erklärungsweisen zu finden, braucht man Theorie. Ein Theoretiker liefert Möller nach besonders gute Antworten auf diese Fragen.
Ich arbeite viel mit Pierre Bourdieu, weil ich seine Theorie immer noch so diejenige mit der größten Reichweite und auch mit der größten Erklärungskraft eigentlich ansehe.
Pierre Bourdieu war ein Sozialphilosoph und Soziologe aus Frankreich. Er meinte, dass jeder Mensch von seiner Geburt an ein verschieden großes Volumen an unterschiedlichen Kapitalsorten mitbringt. Beispielsweise kann jemand wenig Geld oder Besitztümer haben, also wenig ökonomisches Kapital, aber trotzdem einen sehr hohen Bildungsabschluss, also viel kulturelles Kapital, und steht in der Regel gesellschaftlich gesehen somit besser da als jemand mit einem ähnlich großen ökonomischen Kapital und einem niedrigeren Bildungsabschluss. Ihm oder ihr sind wahrscheinlich mehr Chancen und Türen offen. Auch soziales Kapital spielt eine Rolle. Die richtigen Menschen zu kennen und die richtigen Kontakte zu haben, kann im Berufsleben und in anderen sozialen Situationen eine erhebliche Rolle spielen. Aus diesen Gegebenheiten, die zunächst einmal von der Herkunftsfamilie abhängen und später im Übergang zur nächsten Generation nach Bourdieu ganz schwer zu ändern sind, ergeben sich ganze Lebensweisen und Lebensstile. wie Menschen mit verschiedenem Kapital in den verschiedenen Bereichen essen beispielsweise oder sich kleiden oder sprechen, ist nach ihm sehr verschieden und führt zur äußeren Sichtbarkeit von den jeweiligen Herkunftsklassen. Diese Lebensweisen oder Lebensstile nennt Bourdieu Habitus. In der herrschenden Norm gelten dabei manche Lebensweisen als gut und okay und manche als verwerflich oder schlecht. Anhand des jeweiligen Habitus findet nach Bourdieu die Selektion statt. Nicht so offensichtlich und deshalb schwieriger angreifbar. Wie die empirischen Daten gezeigt haben, spielt Klasse ja durchaus eine Rolle auf dem Bildungsweg. Fragen von Relevanz für jede und jeden Einzelnen sind also:
In welchen Familien werde ich tatsächlich groß? Wie viel Kapital lag dort vor? Wie stark ist die Fremdheit und die Distanz zu diesen Geflogenheiten der akademischen Welt?
BildungsaufsteigerInnen werden durch dieses Gefühl, nicht zu passen, das dadurch entsteht, stark verunsichert.
Immer wieder Themen sind fehlende Selbstverständlichkeiten von BildungsaufsteigerInnen oder sozialen AufsteigerInnen und fehlendes Vertrauen auch in die eigenen Fähigkeiten und das ganz jenseits von Kompetenzen der Person. Also hier wird wirklich Strukturelles individualisiert, ja, dass man einfach an sich selber zweifelt, anstatt zu sehen, dass es eben auch ungleiche Voraussetzungen sind, die man mitbringt in der Hochschule und sich dadurch unterscheiden kann. Und damit verbunden auch eine geringere Zielsicherheit und fehlende Karrierestrategien. Das heißt, AufsteigerInnen, da spricht man häufig von dem sogenannten Treppenstufenaufstieg. Was bedeutet, dass eben kaum jemand irgendwie das große Ziel schon im Blick hat, zumindest nicht die Professur bei den Wissenschaftlerinnen, weil sie einfach nicht gewohnt sind, in diesen Statuskategorien zu denken, sondern es wird Schritt für Schritt irgendwie die nächste Passage gemeistert, ohne tatsächlich irgendwie was anzuvisieren. Das ist häufig rückwirkend so zu rekonstruieren.
Dieses scheinbare Defizit der Herkunft, das BildungsaufsteigerInnen fühlen würden, versuchten diese zu kompensieren.
Also beispielsweise durch enormen Arbeitseifer, dieser Fleiß und dieses Kompensieren von diesen Gefühlen, okay, hier gehöre ich nicht wirklich hin, deswegen muss ich mich umso mehr reinhängen, das wird anscheinend in manchen Studien tatsächlich deutlich.
Die Entfremdung von der eigenen Herkunftsfamilie, die damit einhergeht, und die soziale Scham hören Möller nach selbst dann nicht auf, wenn man ganz oben angekommen ist. Dies kam bei der Umfrage, die sie zu ProfessorInnen gemacht hat, heraus.
Sie sprechen unter anderem von einem Spagat zwischen den Welten, zwischen einem Brückenschlag, den sie vollführen, von einem zumindest temporären Doppelleben und von einem Double Consciousness, also ein doppeltes Bewusstsein. Das heißt, auch wirklich erfolgreiche ProfessorInnen aus unteren Klassen haben doch häufig, teilweise ihr ganzes Leben, eine dauerhafte Arbeit an selbst zu leisten.
Der zweite Gast ist, wie schon erwähnt,
Professor Markus Rieger-Ladig. Er ist seit 2013 Professor in Tübingen in der Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Allgemeine Pädagogik, hat Philosophie, Germanistik und Erziehungswissenschaft studiert.
Rieger-Ladig betont, dass in der Universität die Herkunft oft nicht thematisiert und reflektiert würde, weil sie scheinbar keine Rolle spiele und die Erkenntnis, die große, unabhängig von ihr sei. So beispielsweise seine Erfahrungen aus seinem Philosophiestudium.
Klassischerweise ist das überhaupt kein Thema. Also das vielleicht nochmal ganz kurz. Ja, da gibt es irgendwie so ein berühmtes Zitat von Bacon: Von uns aber schweigen wir. Ja, das ist auf Latein, das heißt übersetzt: Von uns aber schweigen wir. Nach dem Motto: Meine Person, mein Geschlecht, meine Herkunft spielt überhaupt nichts, tut überhaupt nichts zur Sache. Es geht nur um den Heiligen Text. Und so habe ich Philosophie studiert. Ja, das heißt also, wenn Sie interessiert, wo kam der Typ eigentlich her? Wie sah der aus? Hat er sich für die Frankfurter Eintracht interessiert? Das wusste man überhaupt nicht. Es war kein Thema. Ja, das wären Sie, wenn Sie in Bonn in Philosophie studiert hätten, wäre undenkbar gewesen, über sowas nachzudenken. Ja, das sind sozusagen, heute würde man sagen, das sind kleine so Mikroaggressionen. Ja, aber gab es damals, glaube ich, noch nicht den Begriff. Anyway, also, das heißt, dass wir jetzt darüber sprechen, würde ich sagen, das ist schon auch mein Statement. Ja. Und deshalb werde ich auch wahrscheinlich mal den Namen meiner Oma nennen, Josephine, die ich irgendwie sehr geschätzt habe. Das heißt, ich werde tatsächlich jetzt erklären, warum ich zu diesen Themen komme, also soweit ich es denn weiß. Ja, das wissen wir ja irgendwie, vieles, glaube ich, wissen wir irgendwie gar nicht. Meine Oma war in Stellung, ja, und meine Oma hat bei einer Fabrikanten irgendwie Familie gearbeitet, also bei einem Prokuristen. Ich habe mit meiner Mutter jetzt noch mal irgendwie darüber gesprochen. Das war die Herrschaft. Man war bei der Herrschaft angestellt. Und von der Herrschaft strahlte etwas ab, vom Glanz der Herrschaft strahlte auf sie etwas ab, weil sie zum Beispiel an der Mangel war, weil sie die Bettwäsche machen durfte, weil sie die weiße Tischdecke machen durfte. Ja, das ist meine Oma, die ich sehr, sehr geschätzt habe, die, ich glaube, 6 Jahre lang irgendwie die Schule besucht hat. Und dann ist Jahre später, als ich starb, kam das Zeugnis raus, hat meine Mutter vieles in die Hand. Da stand immer nur vorzüglich. Die hat Bestnote. Die hat bei 10 Noten 10-mal irgendwie die Bestnote. Und niemand hat sie gefragt, Josephine, niemand hat sie gefragt. Was könntest du dir denn vorstellen? In dem Kreis war eine Lehre, das ist der Spessart, ja, also bayerische Teil, eine Lehre zu machen, wäre eine Auszeichnung gewesen. Nein, Kleiderfabrik, fertig, aus. Die Kids sind nicht gefragt worden.
Dass besonders der Theoretiker Pierre Bourdieu für BildungsaufsteigerInnen besonders interessant ist, steht auch für Riegeladig fest. So berichtet er aus seiner Erfahrung zu einer Bourdieu-Tagung.
Ich habe 2005 eine Tagung gemacht, eine Bourdieu-Tagung. Das war die erste Bourdieu-Tagung im deutschsprachigen Raum. Das war schon einigermaßen spektakulär. Also ich war da irgendwie schon promoviert, aber kein Prof. Und wir dachten anfangs, wir hatten keine Organisation im Rücken. Wir dachten, da kommen 30 Leute, 40 Leute. Es wurde immer größer. Wir waren zum Schluss in einem großen Hörsaal irgendwie in Frankfurt an der Uni. Und da kamen wirklich Leute irgendwie zusammen, die an ihrer Diss saßen, die ihre Magisterarbeit schreiben wollten und die darauf gewartet haben, endlich wird mal hier in diesem Kreis in Bourdieu gelesen. Und da saßen wir beim Frühstück und stellten fest, das sind alles Aufsteigerbiografien, die ganzen Referentinnen. Und jetzt würde ich sagen, das ist kein Zufall. Ja.
Vor dem Kontext von Bildungsungleichheiten, die Christina Möller bereits in ihrem Kurzvortrag mit Studien belegt hatte, stellt sich für Riegeladig die Frage, wen befragt man denn zu Problemen an Schulen? Er kommt zum Schluss, eben nicht die große Mehrheit erfolgreicher AbsolventInnen, die es relativ glatt geschafft hat, da es ihnen eben in die Wiege gelegt wurde. Stattdessen bedient er sich hier einem Medium, das nach anderen Regeln funktioniert, die Literatur.
Also jetzt mal ein bisschen polemisch formuliert, könnte man sagen, es werden immer die falschen Lehrer. Also wer wird Mathematiklehrer? Ja, jemand, der wie Mathe eine 1 hatte und in Physik sowieso und der macht dann irgendwie, studiert dann Bio und Mathematik, wird dann Mathelehrer und weiß überhaupt nicht, was für Probleme auf jemanden auftaucht, der irgendwie mit Kurvendiskussion nicht anfangen kann. Ja, so, versteht, also denen, die das sowieso sozusagen easy immer in den Schoß gefallen ist, die werden dann irgendwie auch noch Lehrerinnen und Lehrer. Ja, so, und wenn wir die jetzt irgendwie fragen über Bildungseinrichtungen oder über die erfolgreich sind, das hilft uns herzlich wenig. Ja, wir brauchen eigentlich so Typen wie Daniel Pinnack, das ist eigentlich ein Krimi-Autor, hat ein tolles Buch geschrieben, Schulkummer, grandios. Das ist ein Blick hinter die Kulissen. Und das ist sozusagen jetzt meine Erwartung, sozusagen diesen Leuten irgendwie zuzuhören, was die irgendwie, wenn die von ihren Beschämungen, von ihren Demütigungen sprechen. Das ist sozusagen ein Blick hinter die Kulissen.
Auch zwei weitere Autorinnen, die im Bereich von Bildungsaufstieg spannend seien, werden genannt. Die österreichische Schriftstellerin Adelheid Popp und die französische Schriftstellerin Annie Arnaud.
Adelheid Popp, Jugend einer Arbeiterin, Wien um 1900, schreibt das Buch, jetzt müssen wir sagen, natürlich erstmal irgendwie anonym. Warum? Weil sie sagt, das sind nicht meine Erfahrungen. Ja? Meine Erfahrungen, das ist super bürgerlich. Ja? Das sind gar nicht meine Erfahrungen. Das sind, wenn sie als Frau in der Arbeiterklasse in Wien aufwachsen, dann machen sie diese Erfahrung. Deshalb hat sie das gar nicht mit ihrem Namen geschrieben. Ich lese immer wieder Annie Arnaud, eine fantastische Autorin, würde ich jetzt irgendwie sagen, die versucht, ihren Vater und ihre Mutter zu porträtieren und sie weiß, sie kann es nicht in der Form einer Autobiografie, dann verrät sie ihre Eltern. Ja, weil das ist sozusagen die Biografie, das müssen wir jetzt mit Bourdieu, können wir gerne diskutieren, eine Biografie, wie die Autobiografie, eine verlogene Gattung, ja. Also das heißt, wie davon sprechen, ohne meinen Vater zu verraten, ohne meine Mutter zu verraten. So, und auf diese Weise wird sie letztlich, erfindet sie eine neue Gattung. Und das ist eine neue Form des Erzählens, eine neue Form eben des Schreibens. Es ist für mich als Erziehungswissenschaftler irgendwie super interessant.
Diese neuen Weisen des Erzählens, die für das Thema Bildungsungleichheiten besonders erkenntnisstiftend seien, beschreibt Riegeladig genauer.
Also manche davon sind Schriftstellerinnen, andere sind Soziologen, andere sind sozusagen wie dazwischen. Ja? Andere sind auch irgendwie Journalistinnen, aber irgendwie akademisch ausgebildet. Ich würde jetzt sagen, die wenden sich ihrer eigenen Herkunft zu in erkenntnisstiftender Absicht. Ja? Und sie sind letztlich gezwungen, dabei eine neue Gattung zu erfinden. Es sind neue Stimmen, es sind andere Stimmen, ja, es ist ein anderes Vokabular und darauf sind wir dringend angewiesen, nach meiner Einschätzung in der Erziehungswissenschaft.
Riegeladig selbst war zwar kein Arbeiterkind, als erster Akademiker in der Familie war ihm die Uni aber zunächst auch nicht ganz vertraut.
Und jetzt vielleicht noch irgendwie das Persönliche, muss ich gestehen, mein Vater war leitender Angestellter, also ich gehöre schon zu diesem gehobenen, glaube ich, sozialen Herkunft, also tut mir leid, kein Mythos von Arbeiterkind, aber der erste Akademiker, also der erste, der Abitur gemacht hat, studiert hat und so weiter. Also als ich an die Uni kam, kannte ich mich jetzt auch nicht aus, ja, und dann wurden sie gefragt, ja, Lehramt wollte ich studieren, so typisch wie viele, die sonst nichts einfällt, ja, und dann sage ich, ja, Germanistik, ja, ich brauche noch ein zweites Fach, okay, gut, habe ich mein zweites Fach überlegt. Dann habe ich geschaut bei diesen Blättern zur Berufskunde, ja, das ist so DIN A5 orangefarben, die Älteren kennen das vielleicht noch. Dann habe ich mir das für Philosophie angeschaut, da stand da Berufsaussichten, Doppelpunkt, keine, ja, grandios, habe ich dann irgendwie trotzdem studiert.
Nach den Kurzvorträgen der beiden und vor der offenen Diskussion stellten die ModeratorInnen selbst ein paar Fragen an die beiden eingeladenen Gäste.
Warum gibt es so ein Comeback der Klasse und womit hat es zu tun?
Jetzt mal meine erste Mini-Mini-Mini-These wäre, wir hören endlich auf mit dem Selbstbetrug. Ja, also man hat in Deutschland lange nicht von Klasse gesprochen. Das war nicht schick. Das war verpönt. Ja, so. Das heißt also, dass so ein Versprechen war, diesen schmutzigen Klassenkampf, den haben wir hinter uns. Ja, und dann, jetzt bin ich ein bisschen polemisch. Und dann gab es diese grandiose Metapher von dem Fahrstuhleffekt. Und das war das Nächste, das ging sozusagen nahtlos weiter. Ja, also nach dem Motto, Fahrstuhleffekt heißt jetzt für alle, die das jetzt irgendwie nicht kennen, Achtung, der Klassiker wäre natürlich, Sie kennen ja alle den Fahrstuhleffekt. Ja, klassischerweise erklärt man das dann nicht, aber wir tun es natürlich jetzt. Also ganz banal, Sie stellen sich jetzt einen Fahrstuhl vor und sozusagen alle fahren eins nach oben. Wichtig ist jetzt, die Abstände werden gar nicht geringer. Ja, darum hat man nicht besonders viel nachgedacht. Sozusagen, die bleiben gleich. Ja, wer oben einsteigt, sozusagen, fährt noch weiter irgendwie nach oben. Aber anyway, sozusagen, die Hoffnung war, alle steigen nach oben und alle sind irgendwie befriedet. Alle sind irgendwie Gewinner irgendwie von diesem Gesellschaftssystem und dann ist es doch eigentlich irgendwie gut. Ja, und das ist letztlich ein Selbstbetrug gewesen. Ja, also klar, es gab eine Durchlässigkeit, eine zunehmende Durchlässigkeit. Das ist, glaube ich, scheint mir schon irgendwie einigermaßen unstrittig zu sein. Aber ich glaube, das ist letztlich wirklich ein kollektiver Selbstbetrug gewesen. So, und jetzt gibt es eine neue Metapher, die zirkuliert. Das ist der Paternoster-Effekt, ja, von Reckwitz. Das Paternoster, das ist jetzt deshalb sehr viel passender. Beim Paternoster in Frankfurt, können Sie ihn auch sehen im Uni-Hauptgebäude, sozusagen für jede Kabine, die nach oben fährt, fährt einer nach unten. Und das ist eine völlig andere Metapher, ja, ein völlig anderes Bild. Und das ist leider Gottes irgendwie sehr viel treffender. So, und ich glaube, also, und jetzt tatsächlich würde ich sagen, ist es so mit Händen zu greifen, dass selbst die bürgerliche deutschsprachige Soziologie irgendwie darauf irgendwie reagiert. Und ich glaube jetzt, es gibt also tatsächlich so eine einsetzende Selbstkritik auch im liberalen und linksliberalen irgendwie Bürgerinnentum. Und ich glaube, es gibt mittlerweile auch so ein Interesse, vielleicht sogar einen Hunger nach anderen Lebenswelten.
Also wir müssen tatsächlich auch ins Ausland gucken, also USA und Frankreich, glaube ich, die Sorge um den Rechtsruck und die Versuche, eine Erklärung, warum auch vor allen Dingen auch unsere Klassen mehr, die damals selbstverständlicherweise sehr solidarisch waren, auch mit migrantischen Gruppen, dass die plötzlich Marine Le Pen wählen. Und ich glaube auch, dass diese Spaltung, dieser Klassenspaltung in Deutschland einfach sichtbarer geworden ist. Das wissen wir aus den Medien. Wir wissen, 10% haben über 65% des Gesamtvermögens in Deutschland. Also das wird bekannter. Manchmal wundern sich noch Studierende, wenn ich diese Zahlen mal so belege, wie das wirklich aussieht. Viele wissen es dann doch nicht, aber ich glaube, es wird ein größeres Bewusstsein hergestellt, eben, dass mehr Menschen drüber sprechen, über die Spaltung, und sie wird sichtbar. Wir haben noch nie so viele Obdachlosigkeit gehabt in Deutschland, in einem reichen Land. Das heißt, die Verteilungsfragen, glaube ich, sind einfach notwendig, weil es offensichtlich für jeden wird, dass sich in Deutschland einiges in den letzten Jahren und Jahrzehnten in die falsche Richtung entwickelt hat. Diese Individualisierungstheorie gab es ja auch nur in Deutschland so prominent, ja. Die gab es ja in den USA und Frankreich und überhaupt gar nicht so, sondern der Klassenbegriff war woanders nicht weg, nur in Deutschland. Und ich glaube, dass da jetzt einfach durch politische Sensibilität und das Bedürfnis nach Erklärungen jetzt wieder da ist.
Wie sieht es denn aus an den Unis gerade? Wie ist da nochmal Ihre Diagnose vielleicht auf den Punkt gebracht? Welche Rolle spielt da soziale Ungleichheit? Welche Rolle spielt Klasse? Und eine ganz pragmatische Frage, was würde Uni denn vielleicht gerechter machen? Oder braucht es das gar nicht?
Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Das ist schwierig. Also wie gesagt, ich habe ja nochmal auf die Disziplinen, auf die Hochschulen hingewiesen. Ich glaube, an den Fachhochschulen ist vieles deutlich offener und auch da höre ich diese Scham und diese Probleme. Und ich möchte nochmal ganz kurz Bourdieu thematisieren. Ich empfinde vor allen Dingen Dankbarkeit, und das vermittle ich auch immer und das erspüre ich immer wieder auch bei meinen Studierenden, denen ich Bourdieu nahelege und auch verständlich erkläre, weil man kann sie ja nicht unbedingt auf alle Texte von Bourdieu losschießen, ohne vielleicht mal so Grundlegendes zu erklären, weil ja Bourdieu sehr viel geschrieben hat. Und daher eher Dankbarkeit für seine Konzepte, für seine Sensibilität, auch durch seinen eigenen Aufstieg, also dass wir im Grunde Erklärung haben und auch uns selbst besser verstehen lernen können. Und da hat Bourdieu, glaube ich, also bei mir wirklich ein dicken Stein im Brett, sozusagen. Und das versuche ich auch zu vermitteln an meinen Studierenden. Daher das ist das eine. Und da würde ich auch anknüpfen, also meine Rolle sehe ich tatsächlich auch als Hochschullehrerin, in der ich ja gerade bin. Wer weiß, wie lange noch, weiß man nicht, bei befristeten Verhältnissen, aber ich versuche es zu bleiben und dass man einfach sensibilisiert. Und bei Studierenden, die eben Aufsteigerinnen sind, merke ich das alltäglich, ja, teilweise Unsicherheit und die brauchen vielleicht auch teilweise einfach mehr Gehör und auch für ihre persönlichen Bedürfnisse und Fragen. Es gibt ja mittlerweile Initiativen, arbeiterkind.de, die sich eben aus eigener Betroffenheit zusammengerauft haben. Ich finde aber, das muss strukturell angeboten werden von den Hochschulen. Die Hochschulen haben da im Grunde eine Bringschuld, wenn sie dann wirklich Chancengleichheit gewähren wollen. Ich habe ja am Anfang deutlich gemacht, dass natürlich die großen quantitativen Selektionen schon lange vor der Hochschule beginnen, ne? Das Bildungssystem ist eine Katastrophe, wenn ich das auch mal so deutlich sagen darf in Deutschland. Ich habe selber als Hauptschülerin, kann da wieder drüber singen, was das mit Menschen macht, eben diese ungleichen Verteilungen im Alter von 10 Jahren. Also völlig anachronistisch, völlig fatal für viele Personen, die ganz anderes leisten könnten, wenn sie denn auch gefordert und gefördert werden. Daher lange vorher beginnen, aber auch an den Hochschulen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass BAföG nicht ausreicht. Abgesehen davon, dass es auch zu niedrig ist, ja, dass man davon eben nicht gut leben kann in unseren heutigen Zeiten und Verhältnissen, sondern auch, dass man auf der einen Seite auch die Lehrenden wirklich sensibilisiert, weil manche haben immer noch dieses engstirnige, wer hier nicht reinpasst, der hat hier nichts zu suchen, wer das nicht mitbringt. Ich finde das fatal, weil ich es auch so erlebt habe. Und das ist das eine, also die Lehrenden sensibilisieren, weil das Thema ist ja immer noch teilweise tabuisiert, ja, auch wenn wir über Klassismus mittlerweile mehr reden. Das ist das eine und tatsächlich auch weiterhin Empowerment bei den Betroffenen in dem Sinne, dass sie eben gestärkt werden oder auch von sich, dass man sie hört, dass man sie anhört, was braucht ihr. Das ist ja auch sensibel, ja, weil manche wollen sich auch eben nicht outen, ja, als Aufsteigerin oder als diejenige, die vielleicht eben, das klingt immer so, ich bin nicht ganz richtig, ich gehöre nicht hin und daher muss ich an die Hand genommen werden, aber sie zumindest anhören und Bedarfe ermitteln, so. Und das in enger Zusammenarbeit mit den Studierenden, das erhoffe ich mir, dass vielleicht noch möglich wird, denn so können wir nicht weitermachen. Es ist einfach fatal, wie viele Menschen wir abhängen und die überhaupt keine Chancen haben, tatsächlich auch höhere Bildungstitel zu erreichen und dadurch natürlich auch neue Weltsichten sich erschaffen können, wie das eben nun mal mit höherer Bildung auch vonstatten geht, wie wir das ja auch hier alle erleben gerade.
Nichts ist harmlos. Nichts an der Uni ist harmlos. Wer da sitzt, wie sie angesprochen werden, wie sie adressiert werden, auch räumlich irgendwie adressiert werden, nichts davon ist harmlos. Also das heißt, die Uni ist ein Ort symbolischer Gewaltverhältnisse. Ich sage jetzt auch gar nicht, dass wir das gar nicht mehr bräuchten. Ja? Ich würde auch nicht sagen, ich will auch keine Volkshochschule. Ich habe auch nichts gegen Volkshochschulen. Die Uni soll eine Uni bleiben und die Volkshochschule soll eine Volkshochschule bleiben. Aber die Universität, auch die Uni, ist ein Ort symbolischer Gewaltverhältnisse. Das zum Gegenstand zu machen, würde ich sagen, ist eine unserer ersten Aufgaben. Das heißt, wir müssen uns, teile ich völlig die Einschätzung von Frau Möller, die Demokratisierung von Bildungseinrichtungen immer weiter treiben. Ja? Sie ist noch sehr weit wie am Anfang. Ja? Und wir brauchen da, ich würde sagen, eine Entzauberung der Uni. Also wenn ich in meiner Vorlesung von meiner Oma erzähle, mir geht es in erster Linie darum, den Laden zu entzaubern. Ja? Also nicht zu glauben, da vorne irgendwie diese Profs, die kommen alle aus Professorenfamilien, die kommen wiederum aus Professorenfamilien. Nein, kommen sie nicht. Ja? Nicht alle wenigstens, nicht bei uns in der Zivilwissenschaft. Also sozusagen, ja, ein Bodensatz in der Disziplin. Also das irgendwie zum Gegenstand zu machen, und das ist nicht einfach. Also ich nenne jetzt nur mal ein kleines Beispiel. Bei uns gibt es jetzt einen Masterstudiengang in allgemeiner Erziehungswissenschaft. Wir haben da sehr dafür gekämpft und Geld eingeworben und so weiter und so weiter. Ja, ich habe da Stunden um Stunden dafür investiert. Ich bin super froh, dass wir den haben für die Studiesklasse und so weiter. So, und dann kam es, bei uns gibt es 15 Plätze. Die anderen Masterstudiengänge haben mehr Plätze, haben 25, zum Beispiel in der Sozialpädagogik. Das führt dazu, dass wir auf einmal so eine Aura des Exklusiven haben. Das wollten wir nie. Wir haben uns das auch nie darüber nachgedacht. Ja? Das heißt, jetzt ist die Frage, schaffe ich es in den Master von der Allgemeinen? Aber ich würde sagen, die Arbeit, die müssen wir irgendwie leisten. Und zum Beispiel solche Veranstaltungen wie jetzt. Dieses Kolloquium so, wie Sie das organisieren, zu diesem Thema, ist ein kleiner Beitrag, würde ich sagen.
Nun kommt der zweite Teil der Stunde mit dem anschließenden Interview mit Markus Riegeladig. Guten Tag, Herr Riegeladig. Das Format, das jetzt zu dieser Frage zu Klasse jetzt gewählt wurde, war das Institutskolloquium. Können Sie vielleicht zu dem Format was sagen? Inwiefern ja. Das Format selbst auch schon irgendwie zu dem Thema auch passt und auch gewählt wurde?
Ja, also erstmal auch von mir, hallo und vielen Dank für die Einladung. Gerne sage ich was dazu. Also im strengen Sinne müssten Sie jetzt natürlich meine Kolleginnen und Kollegen aus der EKW fragen, ne, aus der empirischen Kulturwissenschaft. Ich bin ja fachfremd in Anführungszeichen, aber glaube ich trotzdem ein, soll ich sagen, befreundeter irgendwie Kollege. Und was sehr schön ist, also erstmal, dass es das überhaupt gibt, ja, dass es ein Forschungskolloquium gibt eines Instituts, ist nicht selbstverständlich. Häufig ist es so, wenn es denn eines gibt, dass, ich sage jetzt mal ein bisschen wahllos, Kolleginnen eingeladen werden, ja, also irgendjemand kennt jemanden und denkt, willst du nicht mal wieder nach Tübingen kommen? Das ist so eigentlich der Klassiker. Und hier finde ich sehr schön, dass Sie tatsächlich jetzt ein Thema irgendwie gewählt haben und das Ganze, also jetzt neudeutsch würde man sagen, kuratiert haben, ja, also zu überlegt, aus welche Facetten hat dieses Thema, ne, Klasse, Rückkehr der Klasse, soziale Ungleichheit an der Hochschule, und dann zu überlegen, wen laden wir dazu ein. Also das ist wirklich ungewöhnlich. Ich finde es sehr gelungen. Ich habe das jetzt nochmal rumgeschickt. Auch die Rückmeldung von Studierenden oder von Kollegen ist, dass es ein tolles Programm ist. So in diesem Kontext bin ich irgendwie eingeladen worden. Und ich finde es klasse, dass man jetzt tatsächlich ein brisantes Thema wählt oder dass die Kolleginnen ein brisantes Thema gewählt haben. Und jetzt, das ist jenseits so einer akademischen, was soll ich sagen, Selbstvergewisserung, die ja in manchen Themen irgendwie in manchen Phasen auch irgendwie wichtig ist. Aber hier hat man offensichtlich jetzt einen anderen Zugang gewählt. So würde ich das Format interpretieren.
Sind dann auch die AdressatInnen von dem Institutskolloquium eher so Leute, die innerhalb der Universität sind? Oder ist es auch durchaus so gedacht, dass es nach außen hin Interessierte auch ansprechen soll?
Ich kann da jetzt wieder nur spekulieren, weil ich ja jetzt auch nur einer der Referenten war. Meine Vermutung wäre, so wie ich jetzt die Kolleginnen und Kollegen aus der EKW kenne, sie würden sich freuen über jeden und jede, die aus dem sozusagen nicht akademischen Umfeld irgendwie mit dazu stößt. Also da bin ich ganz sicher. Aber die zu erreichen ist nicht einfach. Und schon, ich würde sagen, jetzt jenseits des eigenen Faches wahrgenommen zu werden, ist nicht leicht, irgendwie, insbesondere jetzt irgendwie in diesen Tagen. Die, an die ich das weitergeleitet habe, die fragten gleich, kann ich denn jetzt auch als Studierende, also zum Beispiel bei uns aus dem Master, ja, kann ich auch als Masterstudierende der allgemeinen Erziehungswissenschaft auch an diesem Kolloquium teilnehmen, ja? Also verstehen Sie, so ist erstmal, das Interesse ist da, aber man will auch nicht jetzt da plump irgendwie reinpoltern, ohne dass man irgendwie gewünscht ist. Ich habe Ihnen gesagt, natürlich, Sie sind gewünscht und Sie können da gerne teilnehmen. Ich begrüße das, ja, dass wir auch jenseits der Disziplingrenze uns begegnen. Aber dann jetzt so nach dem Motto, wie heißt es in einem katholischen Gottesdienst, die Tür macht Tor, das Tor macht weit, das ist nicht so einfach, glaube ich.
Vielen Dank. Sie haben auch von Übersetzungsarbeit gesprochen im Kontext, dass gerade bei BildungsaufsteigerInnen, dass quasi auch dieses akademisch doch sehr, würde man jetzt meiner Sprache sagen, bürgerlich geprägte Milieu irgendwie, dass da auch eine Übersetzungsarbeit passieren muss, um halt diese Sprache auch erstmal BildungsaufsteigerInnen zugänglich zu machen. Diese Übersetzungsarbeit ist ja auch jetzt zum Beispiel im Kontext von Radio eine ganz wichtige Arbeit, die zu führen ist. Worin würden Sie die Schwierigkeiten sehen oder auch die Arbeit, die, also worin besteht diese Übersetzungsarbeit? Was sind die Schwierigkeiten? Mhm.
Ja, finde ich eine wichtige Frage. Also die Herausforderung besteht nach meiner Einschätzung, und das habe ich gestern nicht so deutlich irgendwie ausführen können, weil die Zeit auch knapp war, die besteht eigentlich in zwei Richtungen. Also auf der einen Seite, und das ist jetzt wirklich meine wissenschaftliche, aber auch meine politische irgendwie Überzeugung, gehört es zu den wichtigsten Aufgaben der Universität, die Gegenstände mit Komplexität anzureichern. Also nach meiner Einschätzung, ich vermute, dass Sie die teilen, gibt es einen riesigen Bedarf an Simplifikation, an Vereinfachung, an Entstellung, an kurzen Parolen, an ganz kurzen, billigen Botschaften, ja. Und die Universität müsste wirklich wie ein Fels in der Brandung sein, um dem nicht, also um diesem Bedürfnis irgendwie zu widerstehen. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel nur ganz tagesaktuell, wenn es jetzt um Antisemitismus auf deutschen Straßen geht und dann wird ganz schnell, taucht es irgendwie auf, ja, also das ist jetzt nicht nur von der AfD nach dem Motto, das ist ja importiert, ne, dieser Antisemitismus. Es gab gestern einen fantastischen Artikel, einen Kommentar in der Süddeutschen Zeitung, der sagte, also dieses Copyright haben wir schon in Deutschland, ja, sozusagen auf Antisemitismus in den Straßen. Und dann gibt es auch Geflüchtete. Und jetzt ist schon die Frage, ob wir von Geflüchteten oder von Flüchtlingen, von Asylbewerberinnen oder von Asylanten sprechen. Das macht alles einen Unterschied. Das heißt, diese Neigung, irgendwie zu simplifizierenden Botschaften, dem zu widerstehen und zu sagen, nein, wir machen jetzt, wir zeigen die ganze Komplexität. Ja, und da, um das irgendwie abzubilden, brauchen wir bei komplexen Herausforderungen, komplexen Problemen, brauchen wir komplexe Theorien. Und wir brauchen eine angemessene Theoriesprache. So, das heißt, das ist die eine Bewegung, ja. Also die Dinge, die auf den ersten Blick relativ einfach, relativ unkompliziert erscheinen, denen, man könnte sagen, die ganze Komplexität zurückzugeben. Das ist die eine Bewegung. Und das heißt, das macht die Dinge jetzt erstmal komplizierter. Ja, und die andere Bewegung ist, und das ist, was Sie mit dem Übersetzen gemeint haben und angesprochen haben, diese komplizierten Theorieentwürfe, ja, und diese anspruchsvolle Theoriesprache in die einzuführen und die irgendwie zu übersetzen. Also sich nicht zu flüchten, zu sagen, ja, also dieser Bourdieu, der ist ja irgendwie so kompliziert, das müsste ich ihm jetzt irgendwie, da müsste ich irgendwie 5 Stunden Zeit haben. Also sich nicht zu flüchten, sondern zu sagen, und ich würde sagen, auch das müssen wir leisten, im Zweifel in 10 Minuten zu sagen, in freier Rede, das wäre mein Anspruch. Was ist letztlich der wahre, der heiße Kern irgendwie von Bourdieus irgendwie reflexiver, herrschaftskritischer Soziologie? Oder von Butler, oder von Humboldt, oder von Schleiermacher, das können wir jetzt irgendwie durchdeklinieren. Also, verstehen Sie, und das ist jetzt die Herausforderung, beides irgendwie zu machen. Auf der einen Seite zu sagen, die Dinge sind ungleich komplizierter, als sie auf den ersten Blick wirken, und dann aber das nicht jetzt als ausschließende Geste irgendwie zu formulieren, sondern zu sagen, und die Instrumente, die Sie brauchen, um sich dem jetzt irgendwie zu nähern, die stelle ich Ihnen vor. Und das ist jetzt meine Überzeugung, und diese Übersetzungsarbeit, die leisten wir, die müssen wir jetzt irgendwie leisten, ja. Also das heißt, Mini-Anekdote, wenn es noch erlaubt ist, mein erster akademischer Lehrer, den ich sehr schätze, ein sehr kluger Typ, absolut integer, völlig uneitel, also eine ganz seltene Kombination, Norbert Hilgenjäger, Erziehungswissenschaftler, lange in Tübingen gewesen, der vertrat die Position, dass man in die Systemtheorie Luhmanns eigentlich nicht einführen kann. Also entweder man hat sie schon verstanden oder man hat sie nicht verstanden. Und ich habe eben jedes Mal vehement widersprochen, weil ich sagte, ja, Sie sind damit vertraut, ich bin auch damit vertraut, aber das ist ja nicht schicksalhaft. Unser Job ist es jetzt, so kleine Seitenwege zu finden, ja. Also bei diesem funkelnden Theoriegebäude zu sagen, es gibt hier einen Seiteneingang, den Sie vielleicht noch nicht kennen. Das ist zum Beispiel ein Text über Kommunikation, der ist lesbar. Und von dort aus dann lesen Sie vielleicht dieses Interview. Und dann wird auch so ein vielleicht auch angstmachendes Theoriegebäude langsam zugänglich. Und das, wir müssen also beides leisten, glaube ich.
Sie haben ja auch gerade eben jetzt schon einen Namen gebracht, den Bourdieu eben. Haben Sie ja auch im Institutskolloquium angesprochen, dass es irgendwie nicht Zufall ist, dass gerade BildungsaufsteigerInnen jetzt irgendwie an Bourdieu kommen, dass das also einer der TheoretikerInnen ist, die da einen wissenschaftlichen Zugang zu dem Thema einfach haben. Irgendwie, das können Sie vielleicht kurz sagen, was vielleicht so interessant gerade an Bourdieu ist, jetzt einfach nur als, was ist denn die Motivation gerade für BildungsaufsteigerInnen, dass sie an gerade Bourdieu kommen?
Okay, wieder eine Mini-Anekdote. Ich habe meinen ersten Lehrauftrag an der TU Dortmund gehalten. Falsch, damals hieß sie noch Universität Dortmund, weil jetzt irgendwie die Kollegen wussten, dass ich da irgendwie relativ viel schon zu gearbeitet habe. Und das war ein Unterschied. Ich kam also aus dem bürgerlichen Bonn, ja, und da war Bourdieu irgendwie in Veranstaltungen zu machen, war irgendwie, das war ein cooler Theoretiker, ja. Also mit dem konnte man irgendwie über Sneakers cool sprechen und so weiter. Und irgendwie diesen feinen Unterschiede war irgendwie auch lässig. So, dann kam ich eben nach Dortmund und das war eine völlig andere Klientel. Ja, die waren in der Regel älter, viele von denen sind auf dem zweiten Bildungsweg an die Uni irgendwie gekommen. Und jetzt würde ich sagen, Bourdieu lieferte den Begriffe und Theoreme, um das zu verstehen, was ihnen irgendwie widerfahren ist. In Bildungseinrichtungen, auf dem Arbeitsmarkt, im Klein-Klein des Alltages. Also das heißt, auf einmal trafen die auf einen Theoretiker, der ihnen, man könnte sagen, unverstandenes Leid aufgeschlüsselt hat, der so kleine Form irgendwie der Demütigung, irgendwie das, indem sie vorgeführt wurden, sozusagen mehr oder weniger offene Form der Verachtung, ja, die sie sozusagen gespürt haben oder denen sie gelitten haben, über die sie sich geärgert haben, die sie vielleicht zornig gemacht haben, aber für das sie noch nicht das Instrumentarium hatten. Also indem sie noch nicht in der Lage waren, zu benennen, was gerade passiert. Und das ist, würde ich jetzt sagen, eine ganz große Leistung von Bourdieu, dass er den Einzelnen, man könnte jetzt sagen, die Chance gibt, aus so einem unbegriffenen Leid Step by Step Schritte rauszumachen und zu verstehen, was da für ein Spiel gespielt wird. Einfacher, glaube ich, und kürzer kann ich es nicht sagen. Ich kann jetzt natürlich auch noch 3 Stunden irgendwie was erzählen, aber ich glaube, das habe ich gelernt, als ich in Dortmund war. Ja, das war jetzt also nicht, da wurde Bourdieu nicht gelesen als in der Hipster-Fraktion, was auch interessant ist. Ja, gar keine Frage. Es ist auch cool, über Sneakers irgendwie zu sprechen. Aber darum ging es denen nicht, ne? Sondern die haben letztlich, man könnte sagen, vor der Matrix der eigenen biografischen Erfahrung irgendwie Bourdieu gelesen. Und da gibt es, glaube ich, ganz wenige, die tatsächlich, man könnte sagen, in der Hinsicht so einen Emanzipationsprozess anstoßen, in dem das Unbegriffene langsam begriffen wird. Und dann wird Mann und Frau auch reaktionsfähig. Und darum ging es ihm. Ja, er hat das auch mal gesagt, wenn meine Soziologie nichts dazu beiträgt, dass sich was verändert in der sozialen Welt, dann ist das alles umsonst gewesen.
Das Unbegriffene begriffen machen, das Unsichtbare sichtbar, das spielt ja auch beim anderen Schlagwort auch mit rein, was Sie auch in dem Kolloquium genannt haben, das von der Entzauberung oder Entmystifizierung. Und da geht es ja dann auch direkt um den Lehralltag an den Universitäten. Worin besteht denn der Mythos der Universität oder wie entsteht der auch?
Naja, also auch eine interessante Frage. Ich glaube, der Mythos der Universität besteht erstmal darin, dass für jene, die nicht aus Akademikerfamilien kommen, ja, das ist ja, glaube ich, der Punkt, das ganz andere ist, ja. Also das heißt, sie werden dort nämlich mit einer ganz fremden Sprache erstmal konfrontiert. Ja. Also es geht um Immatrikulation. Also ich meine, wenn ihr Vater Bäcker ist und ihre Mutter ist Erzieherin, dann haben sie, glaube ich, damit noch nicht viel irgendwie zu tun gehabt, ja. Sie wissen im Zweifel auch gar nicht, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einer Vorlesung und einem Vortrag und einem, es gab früher mal Oberseminare und Proseminare und Hauptseminare, und darf ich da eigentlich überall reingehen, oder kann ich das Fach A mit dem Fach B kombinieren? Was ist eigentlich ein Referat? Was heißt ein Protokoll anfertigen? Muss ich das vortragen? Darf ich das handschriftlich machen? Also, das heißt, es ist ein fremdes Universum, das nach einer Logik funktioniert, mit der sie nicht vertraut sind. So, und jetzt könnte man sagen, ja, das gibt es in vielerlei Hinsicht. Ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel noch nie Eishockey gespielt haben, ich habe auch noch nie Eishockey gespielt, ja, da gibt es ja auch, da gibt es Drittel und es gibt diesen Puck und so weiter, das ist auch ein fremdes Universum. Nur würde ich jetzt sagen, der Unterschied besteht darin, es gibt Universen, oder jetzt von mir aus die Szene von Hip-Hopern irgendwie und so weiter, ja. Also es gibt ganz verschiedene soziale Universen, nur es gibt eben bestimmte soziale Universen, die mit extremem Prestige verknüpft sind. Und das ist irgendwie sozusagen die Universität, ja. Sie hat nach wie vor, also ich meine, ich sage das jetzt auch, wenn ich selbst Hochschullehrer bin, aber das Sozialprestige von Hochschullehrern ist nach wie vor sehr, sehr hoch, ja, wenn Sie sich das immer mal so anschauen in Umfragen. Und die Universität ist nicht selten, jetzt, ich habe ja von Dortmund gesprochen, ja, Dortmund ist eine der Reformuniversitäten, also 60er, 70er Jahre, hat was, das sehen Sie schon, würde ich sagen, an der äußeren Form, ja. Also in NRW, 60er, 70er Jahre, man wollte das Bildungssystem ausbauen, also hat man dann Universitäten auf die grüne Wiese gesetzt. Deshalb sieht die Ruhr-Universität in Bochum so aus, deshalb sieht die Uni in Dortmund auch irgendwie so aus. Und jetzt gehen Sie mal an die LMU in München, an die Ludwig-Maximilians-Universität, ja. Und da werden Sie erstmal also von einem Bau irgendwie erschlagen. Also es sei denn, Sie sind ganz, ganz unabhängig dafür, ja. Hohe Räume, hohe Türen, schwergängige Türen und so weiter. Eine Universität Wien, wenn Sie damals sind, dann sehen Sie irgendwie die ganzen Fotos irgendwie von Nobelpreisträgern, alles weiße Männer natürlich, ja. Sozusagen, Sie gehen erstmal raum und haben den Eindruck, oh, jetzt ist die Welt des Wissens und der Weisheit und der Wissenschaft. Diese heiligen Hallen betreten Sie. Ja, und dafür würde ich sagen, so inszenieren sich auch irgendwie viele Universitäten. Und das macht sozusagen die besondere Aura von Universitäten irgendwie aus. Und die allermeisten, also ich kenne niemanden, der dafür nicht empfänglich wäre. Ja. So, das heißt also, sie betreten eine fremde Welt, von der sie wissen, oh, das ist jetzt irgendwie mit viel Prestige irgendwie sozusagen versehen. Und sie wissen nicht so recht, wie sie sich darin irgendwie bewegen sollen. Es sei denn, sie kommen aus den sogenannten besseren Kreisen. Und dann kann es eben sein, das ist typisch jetzt zum Beispiel in der Pharmazie, ihre Eltern irgendwie haben eine Apotheke und sind in der 5. Generation irgendwie Pharmazeutin. Ja, und dann werden sie anders irgendwie an ihr Studium herangeführt, als, wie gesagt, in einem anderen Fall sich jemand neu orientieren muss und erstmal vielleicht nicht weiß, wen er fragt. By the way, war bei mir auch nicht anders, ja. Als ich mich in Marburg irgendwie einschrieb, war da niemand dabei. Ich war auch der Erste meiner Familie, väterlicher, mütterlicherseits und habe mich auch erstmal so halbwegs da irgendwie orientieren müssen.
Das heißt, diese Gleichzeitigkeit von, dass der Gegenstand der Kritik oder der Theorie an der Universität auch gleichzeitig fester Bestandteil ist von der eigenen Praxis, ist jetzt ja auch keine Eigenheit der Universität, sondern ich würde auch sagen, das findet überall statt, dass es da nicht so eine Objektivität oder so eine Trennung gibt, die so einen ganz klaren Blick erstellen würde. Aber wie ist das jetzt in der Universität speziell? Wie kann man damit umgehen, dass quasi die Universität gleichzeitig soziale Ungerechtigkeiten hervorbringt und man das währenddessen zum Gegenstand macht als Theorie? Also wie ist das möglich, damit einen Umgang?
Ja, auch eine wichtige Frage und auch eine große Herausforderung. Also, dass die Universität diese Aura hat, ist ja nicht nur schlecht, ja. Das heißt, diese Universität mit ihrer Aura signalisiert, dieses, jetzt mit Bourdieu gesprochen, soziale Feld funktioniert anders, ja. Das hat eine andere soziale Grammatik. Und ich bin auch gar nicht dafür, dass wir jetzt diese Grammatik überwinden, ja. Dass wir sagen, okay, dann pflegen wir nicht mehr das intellektuelle Streitgespräch oder den harten argumentativen irgendwie Austausch, sondern dann stehen wir für was anderes. Nein, das ist jetzt gar nicht der Punkt, sondern die Frage ist, wie wir den Zugang irgendwie dazu ermöglichen. Und das muss man jetzt auch sagen, die Selbstbeschreibung der Universität ist trügerisch, um es jetzt mal wohlwollend zu formulieren. Ja, also ich hatte ja vorhin schon mal Luhmann erwähnt. Ich lese gerne und immer wieder mal auch mit Begeisterung irgendwie Luhmann. Aber wenn man Luhmann irgendwie vertraut, dann geht es innerhalb der Wissenschaft allein um die Diskussion von Wahrheitsfragen. Und Klammer auf, nicht um Machtfragen, nicht um Ökonomie, nicht um Politik, nicht um Rechtsfragen und so weiter. Und das ist einfach ein Selbstbetrug. Ja, es geht in der Universität, ja, es geht auch um Wahrheitsfragen, aber es geht auch um Machtfragen. Es geht um Ökonomie und es geht um anderes. Es geht auch um das Verhältnis zwischen Fakultäten zueinander. Es geht um Drittmittelraten und anderes mehr. Das heißt, jetzt stehen wir vor der Herausforderung, das ist jetzt die nächste Herausforderung, die Universität auf eine angemessene Weise irgendwie zu beschreiben, also nicht diese trügerische Selbstbeschreibung weiterzuführen. Also das heißt, in einer gewissen Hinsicht die Universität auch zu entzaubern, ohne aber jetzt das, was sozusagen die elementaren Spielregeln ausmacht, also dieses Streben irgendwie nach Wahrheit, ja, und das argumentative Streben irgendwie nach Wahrheit, also sich nicht das zu erkaufen, also ohne diese DNA preiszugeben, ja, das ist die Herausforderung. Also wie können wir uns erstens von einer trügerischen Selbstbeschreibung irgendwie lösen, ja, wie können wir zweitens den Zugang dazu irgendwie ermöglichen, ohne jetzt diese anspruchsvolle DNA, ohne die zu verraten. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Das wäre jetzt also, deshalb Bourdieu wäre nicht das Modell von Joseph Beuys, alles ist eine Universität. Nein, es ist nicht alles eine Universität. Das sollte es auch irgendwie nicht sein. Ich möchte auch gar nicht in einer Welt leben, in der alles als Universität organisiert ist. Ja, sondern sie muss sozusagen ein Eigenleben leben, ja, neben eben diesen anderen. Und nur dann, glaube ich, können wir auch, also zum Beispiel gegen eine Unterwanderung der Universität, ja, durch eine zu starke Ökonomisierung, ja, oder durch Einflussnahmen von anderer Seite, ja. Also, das ist jetzt in Deutschland klar, aber ich meine, noch viel dramatischer, jetzt, das ist nicht sehr weit weg entfernt, ja, in Ungarn. Gucken Sie sich an, was in Ungarn irgendwie passiert, ja, was in der Türkei irgendwie passiert. So, also das heißt, es gibt ganz massive Einflussnahmen irgendwie auf das wissenschaftliche Feld. Und die sind in Deutschland nicht so massiv, gar keine Frage. Sie sind subtiler. Und eben trotzdem müssen wir da, glaube ich, sehr wachsam bleiben.
Sie haben auch in dem Kolloquium ein ganz, ganz konkretes Beispiel genannt, wo es auch für Sie schwierig ist, irgendwie dann Entscheidungen auch zu treffen, die dem Thema auch mit der sozialen Ungerechtigkeit auch gerecht wird. Und zwar auch bei der Entscheidung zu Zulassung zum Masterstudiengang, ob man sich dafür entscheidet, jetzt von einer externen Fachhochschule jemanden zu nehmen oder von der Universität Tübingen, wo man vielleicht schon die Studierenden kennt oder so irgendwie. Wie wollen Sie dazu, können Sie dazu nochmal ein bisschen was erzählen oder wie da so der Prozess ist? Also
die Schwierigkeit ist, glaube ich, etwas andere, als Sie es jetzt eben beschrieben haben. Also erstmal müssen wir irgendwie definieren, auch das ist, wenn Sie sowas beantragen, so ein Masterstudiengang, Sie müssen definieren, was ist das Profil, ja, also was ist das innerliche Profil und was sind die Voraussetzungen, also was müssen die einzelnen an Voraussetzungen mitbringen. Und da geht es also um eine fachliche Nähe, aber ich meine, wir kennen uns ja auch aus dem Studium, das kann dann sein, dass jemand EKW studiert hat oder Politikwissenschaft oder Soziologie und dass sie dort auch schon thematisch affin gearbeitet hat, ja. Das heißt also, wir stehen vor der Herausforderung zu gucken, wer diese thematische Nähe und das Interesse mitbringt, die wollen wir nicht ausschließen. Und dabei dürfen jetzt Hochschulformen, also wie duale Hochschule, Fachhochschule, Universität keine Rolle spielen. So, das ist jetzt irgendwie unsere Überzeugung, unsere Praxis. Nur es kann sein, so. Und jetzt wissen wir aber, dass es nicht nur ein Ranking von Disziplinen gibt. Das hatten wir gestern, ne, bei dem Vortrag von Frau Möller. Das haben wir irgendwie auch im Kopf. Also es gibt sozusagen die angesehenen irgendwie Disziplinen. Und dann gibt es die weniger angesehenen Disziplinen. Das sind dann die häufig, die auch so praxisnäher sind. Ja, das ist, gibt dann diese typische akademische Überheblichkeit. Na ja, das ist ja nur so ein, so ist ja nur so eine Praxisfrage oder so ist ja praxisnah. Ja, und das können Sie in jede Disziplin rein irgendwie verfolgen. Das ist in den Theologien ist dasselbe. Ja, es gibt sozusagen die systematischen Kernfächer, heißt es dann immer. Und dann gibt es ja die sozusagen eher angewandt sind, die praxisnah sind. So. Das heißt, es gibt also nicht nur eine Disziplin von einer Hierarchie von Disziplinen, sondern auch von Hochschulformen. Ja, also das heißt, die Universitäten sind stolz darauf, dass sie Forschung machen. Und im Schatten, lange Zeit im Schatten standen Fachhochschulen und duale Hochschulen, ja, die praxisnäher sind und die deshalb oft so ein bisschen als Hochschulen zweiter Klasse galten. Wir wollen dieses dämliche Ranking nicht weiter treiben, weder das der Disziplinen noch der Hochschulform. Nur spricht vieles dafür, dass Studierende und auch Kolleginnen, ja, das selbst inkorporiert haben. Dass ich also mit so einem Art schlechten Gewissen jetzt sagen, ich bin ja nur in Anführungszeichen von der Fachschule. Wir haben nie das abgewertet, ja, Fachhochschulen oder duale Hochschulen. Aber manche kommen dann eben jetzt, ne, aus einer Fachhochschule irgendwie nach Tübingen und treffen dann auf Studierende, die theoretisch irgendwie schon ziemlich versiert sind, die intensiv bei uns studiert haben und sehen, dass sie da in diesem Bereich, also der Theorieausbildung, dass sie da so Defizite haben. Sie bringen vielleicht dafür aber auch Berufserfahrung mit. Also wir hatten jemanden in der ersten Generation, der hat, glaube ich, der hat 10 Jahre in einem Jugendheim irgendwie gearbeitet. Ja, wir hatten jemand anderes, der eine Einrichtung irgendwie 6 Jahre irgendwie geleitet hat. Also die haben dann in anderen Bereichen irgendwie wertvolle Erfahrung. Nur spüren Sie, dass es jetzt die Neigung irgendwie relativ groß ist, dass sowas, diese Praxiserfahrung eher entwertet werden in der Uni. Ja, das heißt, ohne dass wir das sagen, ja, haben manche dann doch den Eindruck, ich bin ja eigentlich doch nur ein Studierender zweiter Klasse. So, und jetzt ist das Problem, das Sie ansprechen, machen wir das zum Gegenstand oder nicht? Ja, es könnte sein, dass wir das, wenn wir das ansprechen, dass wir nichts davon halten, dass wir alles nur noch schlimmer machen. Weil dann auf einmal wieder, ne, erste Klasse, zweite Klasse irgendwie auftaucht. Und deshalb, es gibt manchmal so eine Neigung unter, ich sag mal, in so linksliberalen Kreisen unter Studierenden, ja, da muss man drüber reden und dann machen wir das doch zum Gegenstand und dann ist das irgendwie gut, dann ist das transparent und dann wird es besser. Und das ist, glaube ich, manchmal naiv. Das ist nicht in jedem Fall irgendwie besser. Und ich will jetzt nur sagen, da geraten wir dann auch an so eine Grenze. Dann entscheiden wir das vielleicht intuitiv, ob wir es ansprechen wollen oder nicht. Und manchmal ist es auch vielleicht hilfreich, das gar nicht in der großen Runde zu diskutieren, sondern vielleicht mit 2 Leuten in der Sprechstunde. Also das heißt, das sind jetzt so ganz praktische Nöte. Wenn wir dieses dämliche Hierarchiespiel nicht mitspielen wollen, da auszusteigen, ist überhaupt nicht einfach.
Dankeschön. Dann habe ich noch eine letzte Frage, die vielleicht auch ein bisschen schwierig ist runterzubrechen, aber ich glaube auch eine gewisse Relevanz hat. Ich meine, der Klassenbegriff hat sich ja auch gewandelt im Laufe der Zeit. Das heißt, irgendwie eine Zeit lang war mehr so ein rein ökonomischer Klassenbegriff im Fokus, so, das heißt, da hat man einfach irgendwie mehr oder weniger unterteilt in Arbeiterinnenklasse und kapitalistische Klasse, kam ja auch mehr so von marxistisch oder marxistisch-leninistischen Gruppen. Das, was Sie jetzt auch vertreten oder auch in dem Kolloquium vertreten sind, ist ja mehr ein Klassenbegriff, wo diese Habitusfragen, das heißt also letztendlich die Lebensweisen, das heißt, wie die Abgrenzung und auch wie die sozialen Klassen sich reproduzieren über auch teilweise scheinbar unrelevante Dinge, die wie Kleidung oder sowas. Was ist jetzt zum Beispiel der Vorteil von dem einen Klassenbegriff jetzt im Gegensatz zum anderen und welcher setzt sich so mehr gerade durch? Kann man das vielleicht auch so sagen?
Ja, Wenn wir jetzt mehr Zeit hätten und wir wären in einem Seminar, dann könnten wir das noch intensiver diskutieren. Ich will nur ganz kurz darauf hinweisen, es gibt einen tollen Vortrag von Bourdieu, der heißt Sozialer Raum und Klassen. Und da setzt er Klassen in Anführungszeichen. Das heißt, Bourdieu knüpft an Marx an und grenzt sich gleichzeitig wieder davon ab. Ja, und man könnte jetzt sagen, er wirbt dafür, wir müssen noch andere Dimensionen berücksichtigen. Ja, also es geht nicht nur um die Produktivkräfte, sondern dieser Klassenkampf wird, und er sagt, wir sind immer noch in einem Klassenkampf. Ich würde das auch teilen, ja, diese Einschätzung. Wir leben heute auch noch im Klassenkampf, aber 2-0 in Anführungszeichen, ja. Also es geht nicht nur um das ökonomische Kapital, sondern der wird häufiger auf einer kulturellen Ebene irgendwie ausgetragen. Also, ich habe das mal in einem Text so formuliert, der Klassenkampf ist mittlerweile, der wird sozusagen nicht nur in den Fabrikhallen ausgetragen, sondern im Klassenzimmer zum Beispiel, ja. Oder Sie haben jetzt irgendwie Kleidung wie angesprochen. So, das heißt also, diese Spiele der Abgrenzung, der Unterscheidung, ja, die werden auch sozusagen kulturell irgendwie kodiert. Und deshalb brauchen wir, glaube ich, einen Klassenbegriff, der genau das irgendwie einfängt. Ich bin jetzt kein großer Fan von Reckwitz, aber ich würde jetzt sagen, in seinem letzten Buch gibt es da schon ein paar ganz gute Hinweise. Vieles davon ist Bourdieu geschuldet, gar keine Frage, aber er führt das noch ein bisschen weiter. Und ich glaube, was man jetzt im Moment beobachten kann, also seit ein paar Jahren, dass jetzt sozusagen was man klassischerweise so Mittelschicht nannte, dass es dort jetzt irgendwie zu heftigen Verwerfungen kommt. Also es gibt in Anführungszeichen sozusagen zwei Fraktionen, ja, und die Trennlinie ist gar nicht so sehr ökonomisches Kapital, sondern es ist eine Entwertung von Lebensentwürfen. Sie haben auch von Lebensstil gerade gesprochen, ja. Also das heißt, ich glaube, was wir im Moment irgendwie erleben, ist, dass eine neue sozusagen hegemoniale Form des Bürgertums irgendwie auftaucht. Also man ist Polyglott, man ist mehrsprachig, man ist irgendwie viel unterwegs, man beherrscht die neuen Sprachcodes, ne? Also man gendert und anderes mehr, weiß sozusagen, wo man sich irgendwie zurückhält, weiß, dass man sozusagen bestimmte Formen jetzt sozusagen des Paternalismus, des Sexismus, dass das einfach nicht mehr schick ist. Ja, also diese Lektion hat man jetzt irgendwie gelernt. Und das sind in der Regel diese Leute alle akademisch ausgebildet, so wie wir zwei, ja. Also die sozusagen auch, sozusagen virtuos, und elaboriert sich sozusagen wie ausdrücken können, ja. Und die treffen auf eine Fraktion, die im Zweifelfall, am Ende des Monats kein geringeres Gehalt hat, ja. Wenn sie zum Beispiel jetzt eine Metzgerei haben, die wie gut läuft, dann im Zweifelfall verdienen sie mehr als ein Hochschullehrer, ja. Der aber, sobald er oder sie sich öffentlich irgendwie äußert, aufpassen muss, nicht in 1000 Fettnäpfchen irgendwie zu treten, ja. Also Sie kennen wahrscheinlich die Diskussion über, wer ist das, die erste Instanz oder die letzte Instanz, ja, als dann Thomas Gottschalk irgendwie anfing von Blackfacing und erzählte, dass er auch mal Indianer war und so weiter, ja. Also auf einmal merken Sie, dann müssen Sie mit einem riesen Shitstorm irgendwie rechnen, ja. So, und das heißt, und was man jetzt irgendwie feststellen kann, ist, dass sozusagen dieses neue, hippe, polyglotte Bürgertum, ja, sozusagen die andere Fraktion kolossal abwertet. Und jetzt findet dieser Klassenkampf nicht mehr sozusagen mit dem Portemonnaie irgendwie statt, ja, sondern was ist ein verantwortungsvoller, wertvoller Lebensstil, nachhaltig und so weiter, ja. Und dann sind wir relativ schnell bei der Gelbwestendebatte in Frankreich, ja, wo sie sozusagen das Bürgertum in Paris brüstet, natürlich kein Auto zu fahren. Ja, weil man lieber mit dem Taxi fährt oder mit der U-Bahn, ja. Und die Leute, die den Müll wegräumen, die im Zweifelfall in die Küche irgendwie reparieren, die haben nicht das Geld, um in Paris zu leben, ja. Die wohnen in den Banlieues. Und was machen die, wenn die ihre Werkzeuge, ihre ganzen Gerätschaften sozusagen von den Banlieues reinfahren? Die rühren mit ihrem Diesel irgendwie in die Innenstadt. Das ist in den USA irgendwie auch nicht anders, ja. So. Und für die spielt der Spritpreis irgendwie eine große Rolle, ja. Aber in der Regel wird das gar nicht ökonomisch irgendwie diskutiert, sondern es wird moralisch diskutiert, ja. Verstehen Sie? Dieser Lebensentwurf wird moralisch diskreditiert. Und das spüren eben diese Leute. Das hatten wir ja vorhin schon. Die spüren das, aber haben im Zweifel eben nicht das Vokabular dafür. Und das wäre dann interessant, irgendwie Bourdieu zu lesen. Ja, ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass wir jetzt anfangen sollen, irgendwie mit diesen Flächendecken wie Bourdieu zu lesen. Aber man könnte jetzt sagen, aus einer ökonomischen Konkurrenz wird jetzt eine moralische Abwertung und Diskreditierung. Und das halte ich für hochproblematisch. Und das können wir, glaube ich, im Moment irgendwie beobachten. Und um das einzufangen, brauchen wir einen raffinierteren Klassenbegriff, würde ich sagen.
Okay, vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne.